Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein,
Und Daniela Leuko.
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Seit der Covid-Pandemie haben wir neben 80 Millionen Fußballexpertinnen auch gefühlt 80 Millionen Impfexpertinnen in Deutschland. Doch wenn man mal genauer auch bei unseren CKD-PatientInnen in der Sprechstunde nachhakt, wie es denn mit den anderen Impfungen aussieht und wo ihr Impfausweis ist, wird es oft still. Und da dürfen wir NephrologInnen uns auch selbst öfter daran erinnern, dass uns da eine besondere Rolle zukommt, die wir nicht den HausärztInnen überlassen können. Denn für unsere Patientengruppe gelten nun mal andere Empfehlungen als für die Allgemeinbevölkerung. Da ich hinsichtlich der Impfungen unserer Patientinnen nicht mit dem Präventionsparadigma There is no glory in prevention d'accord gehe, sondern denke, dass wir vor allem in der Dialyse und bei Transplantierten sehr wohl sehen, welche schweren Erkrankungen wir durch Impfung verhindern, möchten wir mit unserem heutigen Gast, Professor Matthias Gint, uns die Impfempfehlung 2024 wieder bewusst machen. Denn er ist im Gegensatz zu den 80 Millionen Deutschen ein wirklicher Experte mit wissenschaftlichen Schwerpunkten, unter anderem in den Immundefekten bei CKD-Patienten sowie bei Infektkomplikationen nach Transplantation. Wir wollen heute fürs Impfen werben, erfahren, was es vielleicht auch Neues gibt und festhalten, there is glory in prevention. Professor Gent, bitte stellen Sie sich doch einmal bei unseren Zuhörerinnen vor. Herzlich willkommen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Mein Name ist Matthias Girnd. Ich bin seit 2008 an der Uniklinik in Halle für die Nephrologie verantwortlich und beschäftige mich dort vor allem mit dem Thema Immunologie und Infektionsprävention bei chronischen Nierenkranken. Und meine Historie hinsichtlich dieses Themas geht sogar noch wesentlich weiter zurück. Ich bin nämlich 1988 das erste Mal über dieses Thema gestolpert und habe nach einer Doktorarbeit nachgefragt, damals an der Uniklinik in Mainz. Und das Thema, das ich dann bearbeitet habe, war die Hepatitis-Impfung bei Dialysepatienten. Das war damals noch eine ganz neue Geschichte. Erst Anfang der 80er Jahre ist die passive Immunisierung überhaupt erst möglich geworden. Und insofern war das damals ein ganz brennendes Thema. Aber wir werden ja heute darüber sprechen, dass das immer noch ein ganz relevantes Thema ist.
Und wie war denn Ihr früher Werdegang oder wie haben Sie überhaupt zur Nephrologie gefunden? Das interessiert uns natürlich als NephrologInnen immer ganz besonders.
Ja, es gibt ein bisschen eine familiäre Vorgeschichte zu dem Thema. Mein Vater ist auch schon in der Nephrologie tätig gewesen. Aber letztlich war es dann diese Doktorarbeit, die meinen Karriereweg gebahnt hat. Ich bin dann im Anschluss in der Mainzer Nephrologie geblieben und habe dort damals noch Arzt im Praktikum und dann die Facharztausbildung begonnen, bin dann mit meinem damaligen Chef, Mentor und Freund Hans Köhler ins Saarland gegangen, an die Universität in Homburg-Saar und habe da 15 Jahre lang gearbeitet, bis ich dann 2008 nach Halle berufen worden bin, um eben selbstständig und auf eigenen Füßen Nephrologie zu betreiben. Und das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her.
Vielleicht von deinem Aufgabengebiet her, klar, du leitest die Klinik dort. Was ist das, was dich im Alltag so am meisten beschäftigt und vor allem am meisten fasziniert? Ich nehme an, Bürokratie ist keine große Freude für die meisten von uns allen, aber es gibt ja sicherlich ein paar Vorlieben, die du auch pflegst.
Ja, also es gibt ganz wichtige Dinge. Das eine ist, wir haben auch das Transplantationszentrum in Halle in der Nephrologie angesiedelt. Wir machen das mit unseren Kollegen der Urologie zusammen, die den operativen Part machen. Und wir kümmern uns von Seiten der Nephrologie um alles andere, um die Warteliste, um die Vorbereitung, um die unmittelbare postoperative Nachversorgung und auch die langfristige Transplantationsnachsorge und damit natürlich auch um alle Infektionskomplikationen, die in dem Zusammenhang auftreten, sodass das schon ein gewisser Schwerpunkt bei uns ist. Und sonst, was macht man an einer großen Nephrologie? Man kümmert sich um Krankheiten wie die Systemvaskulitiden, wie die Glomerulonephritiden, aber eben auch die chronische Nephropathie, die langsam progredient ist. Wir haben ein KFH-Dialysezentrum bei uns am Standort, das ich auch leiten darf, sodass also das gesamte Spektrum der Versorgung der chronischen Nierenkrankheiten bei uns auch angesiedelt ist. Und wir haben ein nephrologisches Labor, in dem nach wie vor der Frage nachgegangen wird, wie kann man den Immundefekt bei chronischer Niereninsuffizienz beheben, bessern, wie kann man die Infektabwehrlage dieser Patienten stärken, damit sie nicht so viele Infektkomplikationen haben.
Ja, das hört sich total spannend an. Sowohl das, was Sie jetzt als Letztes gesagt haben mit der Immundefizienz der Nierenpatienten, aber auch die Transplantationssprechstunde. Das fand auch ich immer in meiner Zeit in der Uniklinik sehr spannend, die Transplantationsmedizin. Und Sie waren ja auch viele Jahre Transplantationskoordinator. Warum haben Sie das damals gemacht und was waren da Ihre Aufgaben? Und können Sie das vielleicht auch jungen KollegInnen empfehlen?
Also da muss ich weit zurückgreifen. Das war in der Tat Anfang der 90er Jahre. Und damals war Transplantationskoordination noch was anderes als heute. Das war kaum reglementiert. Wir hatten noch nicht mal ein Transplantationsgesetz. Wir hatten einige allgemeine Regeln, an die wir uns halten mussten. Aber das war im Vergleich mit heute, könnte man fast ein bisschen sagen, Wild West. Und damals war es in der Tat so, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der versorgenden Nephrologie auch für die Transplantationskoordination zuständig waren. Das heißt, wir sind nachts in Spenderkrankenhäuser rausgefahren und haben dort Organspender betreut, haben das ganze Prozedere gemacht, was heute viel reglementierter und viel besser organisiert die Kolleginnen und Kollegen von der DSO machen. Damals gehörte das zum Spektrum der Nephrologen mit dazu. Und tatsächlich hatte ich diese Stelle eine ganze Zeit inne. Es war sehr anstrengend, aber es war auch eine tolle Erfahrung und sehr prägend. Und seitdem lässt mich das Thema Transplantation natürlich auch nicht mehr los. Und vor allem auch die Organspende nicht, die wir nach wie vor sehr versuchen zu fördern, auch hier von Halle aus. Im Übrigen ist Halle ja die Stadt in Deutschland, in der jedes Jahr die Spenderinnen und Spender bundesweit in einer großen Veranstaltung geehrt werden. Eine tolle Sache, die die DSO eingerichtet hat. Und diese Veranstaltung wird demnächst im September hier wieder stattfinden.
Ja, du hast ja schon ein bisschen was von einem breiten Spektrum erzählt und wir haben ja eine ganze Reihe von jungen KollegInnen, die uns zuhören und jetzt kommen wir ja so ein bisschen in das Dilemma, dass wir vielleicht in so einem Fachgebiet das ganze breite Spektrum in der kompletten Tiefe ja möglicherweise gar nicht mehr so durchdringen kann. Das Wissen in der Medizin verdoppelt sich ja auch ganz regelmäßig. Und jetzt ist die Frage, wie setzt man für sich selber da einen Schwerpunkt und wie geht man vielleicht auch in einer Situation damit um, dass man eben nicht unbedingt Expertin oder Experte ist, zum Beispiel in der Transplantationsmedizin oder eben von mir aus auch im Bereich der Glomerulonephritis-Therapie. Was würdest du da den Kolleginnen und Kollegen raten?
Ja, also als erstes ist es natürlich so, das Feld ist sehr breit und man kann nicht überall gleich gut sein. Auf der anderen Seite finde ich, das ist gerade das Faszinierende an der Nephrologie, dass wir eben so viele Bereiche aus der inneren Medizin mit abdecken und vertreten müssen. Es ist intellektuell ausgesprochen fordernd, aber ich finde das auch sehr befriedigend. Was macht man, wenn man bestimmte Dinge nicht weiß? Wir haben heute sehr gute Online-Ressourcen, in denen man auch qualitativ hochwertige Informationen gewinnen kann. Und was mir an der Nephrologie auch besonders gefällt, das ist ja eine relativ kleine Familie, möchte ich mal sagen. Und man findet eigentlich sehr schnell jemanden, den man auch anrufen kann und den man fragen kann, wie würden Sie das machen? Und da kriegt man auch Antwort. Meine Erfahrung war immer, dass Nephrologen andere Nephrologen nicht hängen lassen, wenn solche Fragen gestellt werden.
Ja, das kann ich bestätigen. Also gibt auch viele verschiedene offene Ohren über Deutschland verteilt. Villingen-Schwenningen ist ja auch gut verbunden mit anderen Zentren und ja, gibt ein großes Netzwerk. Da muss man einfach sich mal trauen, auch als jüngere Kollegin anzufragen und mal auf die Älteren zuzugehen. Ja, und wir haben jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, dass Sie sich mit in Infektionsmedizin auch gut auskennen und schon viel Erfahrung haben. Und Sie sind ja auch Vorsitzender der Kommission für Hygiene und Infektionsprävention der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Ich finde es immer ein bisschen abstrakt. Da gibt es so viele verschiedene Kommissionen. Was bedeutet denn eigentlich Kommissionsarbeit für die DGFN? Und warum machen Sie das? Und was können Sie uns jüngeren KollegInnen mit an die Hand geben, die vielleicht denken, ach, da sitzen doch nur Expertinnen, die jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet haben und ich kann da eh nichts dazu beitragen.
Ja, in den Kommissionen sitzen meistens die, die sich schon lange mit einem bestimmten Thema beschäftigt haben. Das ist einfach, damit man die Expertise nutzen kann. Aber ich glaube, die Fachgesellschaft hat in den letzten Jahren verstanden, dass das kein exklusiver Club sein soll. Und ich würde mich ehrlich freuen, wenn jüngere Kolleginnen und Kollegen bei der Jahrestagung der DGFN zu unserer Kommission kommen und sich da an den Tisch setzen und sagen, ich möchte hier gerne mittun. Das wäre großartig. Und ich glaube, vielen anderen Kommissionen geht das auch so. Natürlich, Kommissionsarbeit ist Arbeit, ist lästig, kostet Zeit. Aber es ist wichtig, dass die DGFN verschiedene Kommissionen hat, die besondere Expertise für einzelne Bereiche haben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja regelmäßig Empfehlungen der KRINKO. Und in diesen KRINKO-Empfehlungen fließt vieles ein. Da ist aber nicht unbedingt nephrologische Expertise drin. Und diese Kommissionsvorschläge der KRINKO werden inzwischen regelmäßig der DGFN zum Gegenlesen und Kommentieren vorgelegt. Das ist eine große Errungenschaft. Dann muss bei der DGFN aber auch jemand bereit sein, innerhalb von einer Woche die Vorschläge, diese Kommissionsempfehlungen durchzuarbeiten und zu kommentieren. Und das kann natürlich nicht der DGFN-Vorstand machen. Das ist eine Aufgabe, die unsere Kommission macht. Abgesehen davon, dass es immer jede Menge Fragen aus der Mitgliedschaft gibt, zum Beispiel zum Thema, wie gestalte ich meine Dialyse, damit ich da auch Hepatitis-Patienten betreuen kann oder ist es heute überhaupt noch sinnvoll zu impfen? Solche Fragen kommen und die müssen dann beantwortet werden und dazu gibt es so eine Kommission. Das ist Arbeit, aber ich glaube, es ist nützlich und nochmal, ich würde mich herzlich freuen, wenn da jüngere Kolleginnen und Kollegen einfach kommen. Die Termine bei der Jahrestagung in Berlin sind öffentlich und die sind bekannt und da kann man einfach hingehen. Herzlich willkommen.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Matthias. Und das würde ich auch gern unterstreichen. Und wir haben ja auch das Thema, dass wir von verschiedenen Blickwinkeln da drauf gucken. Wir haben da Kommissionen, wo Kliniker stärker vertreten sind, wo niedergelassene Kolleginnen und Kollegen stärker vertreten sind. Wir alle profitieren davon, dass wir diese Interaktion pflegen. Und dafür sind genau diese Kommissionen da. Und ich würde das auch gerne aus der ambulanten Seite und vielleicht auch Presses Verbis seitens des Verbandes Verbands Deutsche Nierenzentren auch unterstützen, dass diese Aktivitäten passieren. Und das ist wirklich eine tolle Chance, die sich da gerade heuer im September ergibt. Und ich hoffe genau wie du, dass da nicht nur in dieser Kommission, sondern möglichst vielen, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen da sind. Und es sind immer wieder auch spannende Diskussionen, die da stattfinden. Und man kann auf jeden Fall nicht nur was bringen, sondern auf jeden Fall auch was mitnehmen. Matthias, jetzt würden wir dich vielleicht nochmal von der privaten Seite ein bisschen besser kennenlernen. Die meisten Nephrologinnen und Nephrologen haben ein bisschen Freizeit, nicht alle, aber ich gehe mal davon aus, dass du auch jemand bist, der ein bisschen Freizeit haben könnte. Was machst du denn abseits dieser ganzen Hauptbeschäftigungen, die du so hast?
Also erstmal habe ich natürlich meine liebe Familie mit unseren drei Kindern, die allerdings inzwischen so weit sind, dass sie langsam aus dem Haus gehen. Und ja, dann muss man natürlich auch schon mal sich selber vorbereiten, was man denn später mal so an Hobbys machen wird. Und da habe ich ja so ein Thema, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ich will mal so sagen, mein ältestes Auto ist gerade 56 Jahre alt geworden. Und um das am Laufen zu halten, muss man immer mal ein bisschen was dran machen. Und es ist eben auch nicht mein einziges Auto. Also das ist ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht, wenn mal ein bisschen Zeit ist.
Also ja, tüfteln in der Freizeit auch, aber ein bisschen anders. Nicht medizinisch getüftelt, genau, sondern mechanisch.
Ja, man muss da auch ganz gut in der Diagnostik sein. Ich bin ein ganz guter Diagnostiker, aber ich tue mich manchmal etwas schwer mit der Therapie, weil die dann doch etwas rostig und ölig ist. Aber dafür habe ich Leute, die das sehr gut können, und gemeinsam kriegen wir das immer wieder hin.
Und fahrende Computer scheiden da auf jeden Fall aus, muss man sagen. Ja.
Definitiv, ja. An dem Stück ist kein bisschen elektronisch.
So, jetzt möchten wir natürlich ein bisschen mehr Spezialwissen zu den Impfungen unter die Leute kriegen. Und da möchte ich einsteigen, dass die WHO schätzt, dass 6 Millionen Todesfälle jährlich durch Impfung zu verhindern wären. Ganz deutlich, finde ich, haben wir den Effekt und die Vermeidung von Todesfällen zu Beginn der Covid-Pandemie gespürt. Da war auf einmal die Sterblichkeit unserer DialysepatientInnen deutlich erhöht. Ohne Impfung sind bis zu 25% der PatientInnen, die sich infiziert haben, auch verstorben. Es war eine ganz traurige Situation. Und diese Hilflosigkeit, unseren PatientInnen nichts Wirksames anbieten zu können, möchte ich ehrlich gesagt auch nie mehr erleben. Und warum gerade unser Kollektiv ein so defizientes Immunsystem hat und wie wir auch andere Infektionserkrankungen in ihm verhindern können, das, denke ich, lernen wir jetzt. Deshalb möchte ich Ihnen gleich mal die erste Frage stellen: Warum sehen wir denn bei unseren Patientinnen mit einer anderen immunologischen Situation konfrontiert? Was macht eine CKD und im nächsten Schritt dann auch die Dialyse mit dem Immunsystem? Welches Ziel ergibt sich vielleicht aus dieser Beobachtung?
Also das ist eine seit Jahrzehnten bearbeitete Forschungsfrage, zu der wir sehr viele Detailinformationen haben, aber leider immer noch therapeutisch hinten dran sind und nicht so furchtbar viel machen können. Was ganz offensichtlich ist, ist, dass die Retention bestimmter uremischer Toxine dazu führt, dass verschiedene Zellsysteme im Immunbereich nicht mehr adäquat funktionieren. Und da gibt es eben verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass das angeborene Immunsystem durch die uremische Intoxikation in eine besondere Situation kommt. Es gibt eine proinflammatorische Aktivierung. Es gibt vermehrt inflammationstreibende Zytokine, die von den Zellen ausgeschüttet werden. Und die Plasmakonzentration dieser Zytokine ist bei chronisch Nierenkranken erhöht. Und auf der anderen Seite machen diese Zellen aber ihre physiologische Arbeit nicht richtig. Das heißt, sie präsentieren die Antigene nicht so gut wie beim Gesunden und sie geben weniger kostimulatorische Reize, beispielsweise für die Aktivierung von T- und B-Lymphozyten, sodass am Ende die adaptive Immunität bei diesen Patienten weniger schnell und weniger stark hochgefahren werden kann, als das beim Gesunden der Fall ist. Das ist also ein ganzes Spektrum an Beobachtungen. Wir können das alles mit immunologischen Laborbefunden sehr gut untermauern. Aber wir können daran bisher nicht so furchtbar viel machen. Und wir wissen, das fängt schon mit dem CKD-Stadium von 3, spätestens 3b an, dass diese Veränderungen auftreten. Und was jetzt im Moment noch genauer unter die Lupe genommen wird, ist, ob nicht auch die Proteinurie irgendwie einen Anteil daran hat. Das ist noch ein offenes Gebiet, das können wir im Moment noch nicht sagen. Was wir ganz sicher wissen ist, wenn jemand am Ende dialysepflichtig wird, dann kommt zu diesen Veränderungen noch der Effekt der Dialysebehandlung dazu. Und der ist bei der Hämodialyse wesentlich ausgeprägter als bei der Peritonealdialyse. Da geht es dann um Kontaktaktivierungen an der Fremdoberfläche. Das ist zwar heute bei biokompatiblen Systemen nicht mehr so dramatisch wie in den 1990er Jahren, aber den Effekt gibt es immer noch. Und der spielt auch immer noch eine Rolle für die Immunität bei unseren Patienten.
Und würden Sie dann daraus schlussfolgern, also habe ich mir das immer eigentlich schon gedacht und erschlossen, dass wir unsere Patienten auch wirklich durchimpfen sollten, bevor die eben dialysepflichtig werden?
Ja, das Problem daran ist, dass die Phase der progredienten chronischen Nierenkrankheit ja häufig sehr lang ist. Das heißt, wenn ich tatsächlich einen Patienten habe, der gut durchgeimpft ist und der dann nierenkrank wird, dann wird er im Lauf der Jahre der Progression dieser Krankheit eben in die Notwendigkeit kommen, dass man ihn nachimpft. Und dann stehen wir wieder vor dem Problem, dass die Immunität reduziert ist. Also was sicherlich sinnvoll ist, ist bestimmte Impfungen vor Eintritt der Dialysepflichtigkeit zu checken und zu ergänzen. Das machen wir bei der Hepatitis B ja ohnehin, aber bei der Gelegenheit sollte man auf Influenza, Pneumokokken und andere Impfungen vielleicht auch schauen, dass man das dann nochmal macht. Aber letztlich kommen wir nicht drum rum. Unsere Patienten reagieren schlechter als gesunde. Wir müssen Impfungen zum Teil etwas häufiger machen, zum Teil mit höherer Dosierung der Impfstoffe anwenden. Da werden wir ja vielleicht gleich noch drauf kommen. Damit muss man halt umgehen.
Und wenn wir jetzt nochmal ganz speziell auf die Transplantation gucken, das gehört ja auch in unseren Kontext mit rein, oder wir könnten es sogar noch ein bisschen erweitern und sagen, wir haben ja schon Patienten, die vor Eintritt Dialysepflichtigkeit mit allen möglichen immunologisch wirksamen immunsuppressiven Substanzen traktiert werden. Und auch damit beeinflussen wir ja sozusagen die Reaktion auf infektiologische Erkrankungen. Wie sieht's da aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Muss man da vor Einleitung so einer Therapie ganz konsequent auf den Impfstatus gucken und dann auch versuchen, da möglichst, wenn es denn irgendwie geht, vorher noch bestimmte Sachen zu komplettieren? Ich denke jetzt mal vor allem auch an Therapien mit Rituximab, was ja einen besonders großen Immundefekt, anhaltenden Immundefekt auch macht, den man auch messen kann. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die therapeutische Immunsuppression ist, das kann man, glaube ich, global sagen, stärker und intensiver als das, was die chronische Niereninsuffizienz macht. Und damit ist der Patient unter therapeutischer Immunsuppression noch sehr viel schlechter gegen Infektionen zu schützen. Das heißt, wenn wir die Chance haben, die Patienten noch mal zu impfen und den Impfstatus zu ergänzen, bevor eine Immunsuppression einsetzt, dann sollten wir das unbedingt nutzen. Das funktioniert leider fast nur bei der Transplantation. Wenn jemand auf die Warteliste angemeldet wird, dann kann man sich den Impfstatus nochmal anschauen. Das sollte man tun. Und wenn jemand eine elektive Lebensspendetransplantation bekommt, dann gehört er vorher nochmal adäquat geimpft. Wenn man das nicht tut, ist das, glaube ich, auch ein Versäumnis. Bei der Therapie der chronischen Nierenkrankheiten oder der akuten Glomerulonephritiden sind wir meist in einer anderen Situation. Das sind ja Notfälle, da müssen wir ja relativ schnell ran und haben nicht die Zeit, noch wochenlang zu impfen. Insofern können wir da meistens nichts mehr rechtzeitig machen. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass die Immunsuppressiva, die wir da einsetzen, hochpotent sind und eine Impfung erstmal nahezu verunmöglichen. Rituximab ist das eine Beispiel, Cyclophosphamid ist aber gar nicht besser. Auch das macht Impfungen erstmal für die Behandlungszeit nahezu unmöglich. Das ist so, da kommt man nicht dran vorbei.
Und in dem Zusammenhang vielleicht für die etwas unerfahreneren KollegInnen, wie viel nach Rituximab oder quasi ja auch nach Induktionstherapie bei Transplantation sollten wir wieder ans Impfen denken?
Ja, es ist schwierig, denn wir machen ja die Therapien in der Regel über einen langen Zeitraum. Und wenn wir dann nach einem halben Jahr die nächste Rituximab-Dosis geben, dann ist der Patient wieder in der gleichen Situation. Man kann Impfmaßnahmen versuchen ab 3 Monate nach Rituximab-Infusion, aber die Aussichten, dass das funktioniert, sind nicht besonders gut. Und beim Cyclophosphamid ist es im Grunde genommen genauso. Solange die Therapie läuft, solange wir da induzieren, funktioniert die Impfung nicht. Gefährlich ist sie in der Regel nicht, wenn wir mit den Totimpfstoffen impfen, aber es bringt halt nichts. Wir dürfen uns da nicht in Sicherheit wiegen.
Und bei der Transplantation gleiche Abstände oder?
Es ist etwas umstritten. Ich glaube, ein sicherer Abstand ist 3 Monate plus nach Transplantation, manche sagen auch 6 Monate. Wenn man wesentlich früher impft, dann passiert wahrscheinlich nichts Schlimmes. Es wird ja immer überlegt, gibt es da dann die Induktion von Abstoßungsreaktionen. Die Literatur sagt eigentlich ganz breit, dass das nicht passiert. Aber in der Frühphase ist die Impfung eben nicht wirksam. Also 3 Monate nach Transplantation, da kann man es diskutieren. 6 Monate nach Transplantation ist es sicherlich indiziert.
Jetzt gibt es ja laut den Impfempfehlungen Standardimpfungen, und da gibt es ja auch nichts dran zu deuteln, die haben wir ja meistens auch alle und kriegen wir ja schon im Kindes- und Jugendalter mit. Und dann gibt es Indikationsimpfungen, also Impfungen, die in speziellen Situationen durchgeführt werden sollen, und da trennt sich sozusagen auch ein bisschen die CKD-Population deutlich ab von dem, was die Allgemeinbevölkerung an Impfungen bekommen kann oder sollte. Kannst du das so ein bisschen auffächern, was man jetzt bei einem Menschen, der eine chronische Nierenerkrankung hat, sagen wir ab Stadium 3, so wie du es vorhin schon benannt hattest, was man da in die Indikation mit reinnehmen kann und sollte gegenüber dem, was man in der Allgemeinbevölkerung impft?
Ja, das kann man sagen. Dazu gibt es Empfehlungen, die muss man aus den STIKO-Empfehlungen so ein bisschen rausdestillieren. Inzwischen stehen die da aber im Grunde genommen auch drin. Es gibt da eine Basis, also Tetanus, Diphtherie, das muss jeder haben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Jeder mit schweren chronischen Erkrankungen gehört einmal jährlich gegen Influenza geimpft. Das gehört natürlich auch bei unseren Patienten dazu. Und ich würde inzwischen auch eine breite Indikation für eine Pneumokokkenimpfung aussprechen, weil wir eben sehen, dass respiratorische Infektionen bei unseren Patienten doch einen ganz, ganz großen Teil ausmachen. Und das kann man damit eben ein ganzes Stück zurückdrängen. Wir haben das Thema Hepatitis-Impfung. Das gilt nach wie vor, dass jemand, der sich in Richtung Dialysepflichtigkeit entwickelt, gegen Hepatitis B geimpft werden sollte. Das ist die Grundlage für die Zurückdrängung der Hepatitis in der Dialyse. Da sollte man auch nicht locker lassen. Und dann haben wir, und das ist ja sehr hilfreich, seit einigen Jahren auch die Impfung gegen Herpes Zoster, die eine sehr gute Effektivität hat und auch angewendet werden kann, wenn jemand schon mal Zoster-Effloreszenzen hatte. Das sollte man sich für unsere Patienten heute auch zunutze machen, zumindest für diejenigen jenseits des 50. Lebensjahres. Da ist das eine klare Indikationsimpfung bei chronischer Niereninsuffizienz. Und dann dürfen wir natürlich Corona nicht vergessen. SARS-CoV-2 ist auch, ist eigentlich sogar wieder zunehmend ein Problem. Wir sehen wieder mehr Fälle. Und deswegen sollte man nicht locker lassen und auch da einmal im Jahr nachimpfen. Die STIKO empfiehlt, dass jeder 4 immunisierende Ereignisse haben sollte, also entweder native Infektionen oder Impfungen. Ich würde aber die Empfehlung etwas ausdehnen und würde sagen, unsere immunkompromittierten Patienten sollten im Prinzip einmal im Jahr nachgeimpft werden. Das kann man ja kombinieren mit der Influenza-Impfung.
Ich wollte noch kurz anmerken, für alle, die es noch nicht gehört haben, dass es ja jetzt einen neuen Pneumokokken-Impfstoff gibt, der in einer Substanz quasi eben diese Stämme alle vereint, wo man vorher ja 2 Einzelimpfungen gemacht hat, im Abstand von einem halben Jahr. Und dann wollte ich Sie noch fragen, ob Sie schon gegen RSV geimpft haben, wenn es jetzt schon um die respiratorischen Infekte ging.
Genau, das sind die beiden Neuerungen, die wir dieses Jahr eigentlich im STIKO-Kalender haben. Das eine ist Pneumokokken, dass wir eben nicht mehr den Polysaccharid-Impfstoff mit 23 Valenzen nehmen, sondern neuerdings den 20-valenten konjugierten Impfstoff. Der ist etwas immunogener und der sollte grundsätzlich eingesetzt werden. Und das zweite ist RSV. Und das ist eine ganz frische Empfehlung, die ist aus dem August 2024, dass die STIKO jetzt auch die Durchführung der RSV-Impfung für Patienten mit schweren chronischen Grunderkrankungen vorsieht. Und das bedeutet eben, dass Patienten mit CKD in diese Impfindikation fallen. Die Daten für die Allgemeinbevölkerung sehen sehr gut aus. Die Impfung ist da sehr effektiv. Wie das bei chronischer Niereninsuffizienz ist, das werden wir in der Zukunft sehen. Aber ich glaube, es lohnt sich, das zu machen. Der Impfstoff ist ja schon eine Weile am Markt. Bisher gab es Einzelverhandlungen mit den Kassen, aber mit der allgemeinen Empfehlung, wie gesagt, aus dem August 2024, ist es jetzt möglich, zulasten der Krankenkassen diese Impfung bei chronischer Niereninsuffizienz durchzuführen. Und ich glaube, das kann man dann auch empfehlen.
Aber das ist begrenzt jetzt erstmal auf über 60 Jahre, ne? Also Alter über 60 und die Allgemeinbevölkerung über 75, soweit ich das aus den STIKO-Empfehlungen gelesen habe.
Ja, das ist richtig. Es gibt noch eine Altersbegrenzung dabei. Wir wissen, dass das Alter für den Impferfolg eine große Rolle spielt. Insofern ist das, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Lösung, dass man das erstmal so formuliert hat. Denn wir müssen so ehrlich sein, wir haben noch keine Daten, wie das bei chronisch Nierenkranken funktioniert und was es da bringt. Diese Studien stehen noch aus.
Was ja oft ein Dilemma ist, ja. Wir wissen zwar, dass chronisch Nierenkranke viel zu selten geimpft werden, aber wir tun uns eben viel schwerer, den Impfeffekt im individuellen Fall dann zum Teil auch zu belegen, anders als manchmal eben in der Allgemeinbevölkerung. Und ich glaube, es ist auch vielleicht nochmal wichtig zu betonen, dass wir reden jetzt wahnsinnig viel über Impfungen, aber wir haben noch nicht über andere Effekte gesprochen. Und es gibt da durchaus jetzt auch wieder eher in der Allgemeinbevölkerung, aber auch schon auf Meta-Analyse-Basis durchaus Daten, die auch zeigen, ja, kardiovaskuläre Ereignisse werden reduziert, wenn die Patienten einen adäquaten Impfschutz haben. Also für Influenza, glaube ich, gibt es da ganz gute Daten. Und bei Covid hat man das ja auch sehr, sehr schnell in großen Analysen zeigen können, ne?
Das ist völlig richtig. Und ich meine, die Beobachtung hat jeder, der länger in der Nephrologie ist, sicherlich schon mal gemacht. Es kommt ein Patient mit einer Infektion herein. Das ist das Kernproblem der stationären Aufnahme. Und ein, zwei Tage später gibt es ein kardiovaskuläres Ereignis. Gibt es plötzlich ein Enzdemi oder gibt es sogar eine Verschlechterung einer PAVK? Dieser zeitliche Zusammenhang ist sogar in Studien mal gezeigt worden, dass das also überzufällig häufig ist. Und insofern ist es plausibel, dass infektionsvermeidende Maßnahmen wie die Influenza-Impfung tatsächlich auch das kardiovaskuläre Risiko oder das Akutereignisrisiko vermindern. Unsere Kardiologen schreiben inzwischen in die Arztbriefe von Patienten mit akuten Myokardinfarkten rein, dass sie im Anschluss gegen Influenza geimpft werden sollten. Das ist inzwischen eine allgemeine Empfehlung. Und es gibt mindestens Beobachtungsdaten aus großen Registern, dass tatsächlich Dialysepatienten, die gegen Influenza geimpft sind, etwas weniger kardiovaskuläre Komplikationen haben als die, die nicht geimpft sind. Also das ist zwar kein Beweis, aber das passt alles in die gleiche Richtung und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Impfungen auch über die reine Infektionsprävention hinaus weitere positive Effekte haben.
Was ich jetzt noch ganz speziell ansprechen wollte, ist die besondere Herausforderung bei der Hepatitis-Impfung. Sie haben ja schon gesagt, dass wir noch im Detail dazukommen werden. Wie ist es denn jetzt mit dem Stellenwert der Hepatitis-Impfung? Es gibt ja immer wieder Leute, die schon behaupten, das wäre überhaupt nicht mehr notwendig und wir würden da ein bisschen übertreiben. Und können Sie uns sagen, welcher Impfstoff zu wählen ist? Und wie sollte das Impfschema aussehen und wie gehe ich vor, was man ja ab und zu erlebt, wenn wild dazwischen geimpft wird? Also Patient ist immer mal im Krankenhaus, wenn er eigentlich geimpft werden sollte. Und was mache ich dann da, wie gehe ich da weiter vor und zählt ja auch das Prinzip, genau, jede Impfung zählt.
Ja, also zum Ersten das Statement, die Hepatitis B-Impfung für chronisch Nierenkranke ist nach wie vor sinnvoll. Wir dürfen uns nicht auf unseren Hygienemaßnahmen alleine ausruhen und wir müssen uns immer mal wieder daran erinnern, dass die Durchführung der Dialyse eigentlich erst durch die Hepatitis-Impfung wirklich sicher möglich geworden ist. Vorher gab es massivste Ausbrüche, sodass man diskutiert hat, ob Dialyse überhaupt sicher machbar ist oder ob dann nicht alle Patienten schwere Hepatitiden kriegen. Also diese Durchimpfung und diese Herdenimmunität unserer Dialysepatienten gegen Hepatitis B, die sollten wir nicht in Frage stellen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie machen wir es? Wir haben inzwischen 4 verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Das sind einmal die beiden klassischen Impfstoffe, die auch in der Allgemeinbevölkerung angewandt werden, also Engerix B und HBVAX Pro, die in einer erhöhten Dosis und mit einem erweiterten Schema bei chronischer Niereninsuffizienz eingesetzt werden. Die sind natürlich nur begrenzt wirksam. Wir haben ungefähr 30% Non-Responder, sodass es interessant ist, dass es seit einigen Jahren auch speziell adjuvantierte Impfstoffe gibt. Einer davon ist nur für chronische Niereninsuffizienz zugelassen. Das ist ein Impfstoff, der 4-mal injiziert wird und dann eben eine doch signifikant höhere Wirksamkeit bei chronischer Niereninsuffizienz hat. Das kann man also machen, entweder von vornherein oder bei Non-Respondern mit diesem Impfstoff nachimpfen. Und seit ein paar Jahren gibt es ja dann auch noch einen adjuvantierten Impfstoff, der auch für die Allgemeinbevölkerung eingesetzt werden kann. Der ist wahrscheinlich der potenteste aus dem Quartett der verfügbaren Impfstoffe und es ist sicherlich eine Option, wenn ein Patient nicht anspricht, dass man ihn dann mit einem dieser adjuvantierten Impfstoffe versieht. Es gibt ausführliche Schemata dazu, wie mit chronisch niereninsuffizienten Patienten umzugehen ist. Ich würde immer einen Standardimpfzyklus machen und dann nochmal nachimpfen. Und wenn dann noch keine Reaktion erreicht ist, dann muss man diesen Patienten in Ruhe lassen. Den dann alle halbe Jahr nochmal wieder zu impfen, ist bei den teuren Impfstoffen dann nicht sinnvoll, weil dieser Patient wird dann einfach nicht zu impfen sein. Wir haben eben weitere Impfstoffe, die eine höhere Potenz haben. Und immer wieder diskutiert wird ja auch die intradermale Applikation der Standardimpfstoffe. Auch das ist eine Möglichkeit, um noch ein bisschen Impfantwort herauszukitzeln, dass man tatsächlich in niedriger Dosis und häufiger Frequenz intradermal das HBsAg injiziert. Es gibt also eine ganze Reihe von Tricks, was man machen kann, um die Non-Responder noch zu kriegen. Wenn das aber nicht funktioniert, dann würde ich einen Patienten als dauerhaften Non-Responder bezeichnen und dann wird er mit Hygienemaßnahmen in der Dialyse geschützt und dann wird er nicht alle halbe Jahr noch weiter traktiert, sondern dann ist es irgendwann auch mal gut.
Sehr gut, vielen Dank für die Ausführungen. Haben wir denn jetzt dann, wenn es nochmal jetzt um die transplantierten PatientInnen geht, noch ein erweitertes Repertoire über das hinaus, was Sie uns schon berichtet haben? Was impfen wir da zusätzlich noch, vielleicht im Vergleich zu den DialysepatientInnen? Und auch hier, wie impfen wir und was ist bei HPV zu sagen oder zu beachten?
Ja, also im Grunde genommen impfen wir bei Transplantierten nicht wesentlich anders als bei Dialysepatienten auch. Das Einzige, was man sich immer mal vor Augen führen muss, ist, dass bei Transplantierten regelhaft keine Lebendimpfstoffe eingesetzt werden sollen. Da gibt es ganz wenige individuelle Ausnahmen, aber ich glaube, man kann sich das merken, keine Lebendimpfstoffe unter der therapeutischen Immunsuppression. Und wirklich anders ist es bei den Transplantierten nicht. HPV als ein Thema ist ja indiziert bei Kindern und Jugendlichen und das sollte auch versucht werden, einen Impfstatus bei niereninsuffizienten Kindern zu erzeugen. Da sollte man lieber früher als später impfen, aber man kann auch diese Impfung noch bei älteren Jugendlichen oder sogar auch jenseits des 18. Lebensjahres noch ergänzen. Man muss sich dann aber klar sein, dass dann keine sichere Prävention für die HPV-assoziierten Malignome mehr erreicht werden kann. Machen kann man das trotzdem. Also da hätte ich auch keine Scheu. Und wir hatten ja schon gesagt, 3 oder 6 Monate nach Transplantation kann das ganze Programm wieder geimpft werden.
Jetzt haben wir ja viel über, was man alles tun sollte, gesprochen. Ich glaube, man muss auch noch mal ein bisschen auf die Praxis gucken. Also impft ihr all diese Patienten ganz konsequent? Es ist ja mit doch einem relativ hohen Aufwand verbunden. Es geht meistens damit los, dass man sagt, lassen Sie uns doch mal über den Impfstatus gucken. Oh, das gelbe Buch habe ich heute nicht dabei. Bringen Sie es beim nächsten Mal mit. Nächstes Mal greift man das wieder auf. Oh, das habe ich leider auch wieder vergessen. Das ist ja ein großes Dilemma, das wir haben. Also die Art der Dokumentation, der dauerhaften Dokumentation, auch, sagen wir mal, der Umsetzung der Impfmaßnahmen, auch wenn sie natürlich vergütet werden, auch die Balance zwischen dem, was wir tun und was Hausärztinnen und Hausärzte tun. Vielleicht, dass wir da nochmal so ein bisschen Blickwinkel drauf bekommen. Das ist ja ein schwieriges Thema und ich habe ja schon mal gesagt, wir sind nicht gut bei den CKD-Patienten. Die sind eigentlich nicht so geimpft, wie sie sein sollten.
Ja, das ist völlig richtig. Und wir haben das Ganze ja hier unter der Überschrift There's Glory in Prevention. Und ich glaube, wir müssen uns da einfach auch selber ein Herz fassen und sagen, wir sind für diese Patienten mitverantwortlich und wir müssen gucken, dass wir das besser hinkriegen. Es ist verflixt schwierig und das gelbe Buch ist in den meisten Fällen nicht vorhanden oder Man kann da gerade nicht mitarbeiten und wenn es da ist, ist es ja wirklich mühsam, da zu prüfen, ob der gesamte Impfstatus aktuell ist. Deswegen gibt es sehr schöne Softwarelösungen inzwischen, die man in seine Praxisverwaltung integrieren kann, mit denen man tatsächlich den Impfstatus der Patienten auch nachhalten kann. Also sowas kann man inzwischen machen. Die Trägereinrichtung meiner Dialyse hat sich jetzt überlegt, so ein System konsequent anzuschaffen. Und das wird ausgerollt werden. Und dann haben wir in allen unseren Einrichtungen und Sprechstunden auch die Möglichkeit, das besser zu dokumentieren. Also das ist erstmal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wer macht es? Ganz ehrlich, wir machen eigentlich nur Hepatitis und Influenza. Die anderen Dinge verweisen wir an die Hausärzte. Die Hausärzte sind da grundsätzlich nach meiner Erfahrung sehr gutwillig, was diese Dinge angeht. Die sehen auch ein, dass Impfung was Sinnvolles ist. Aber mit Impfmaßnahmen wird keiner reich und der Aufwand im Verhältnis zu den Erlösen ist relativ hoch. Insofern muss man da auch Überzeugungsarbeit leisten. Also ich glaube, wir haben hier einfach ein Handlungsfeld. Wir haben aber ein Gebiet, auf dem wir für unsere Patienten wirklich was Positives erreichen können. Ja, ein Großteil der Hospitalisierungen chronisch nierenkranker Patienten sind wegen Infektionen und davon wieder ein wesentlicher Teil durch Infektionen, die man durch Impfungen vermeiden kann. Also wenn wir es hinkriegen, das zu verbessern, dann können wir für unsere Patienten wirklich was Gutes tun. Ich glaube schon, dass es zu unseren Aufgaben gehört, da drauf zu schauen.
Sehe ich genauso. Also elektronische Programme können einen schon gut unterstützen. Die Absprache mit den Hausärztinnen, da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr ins Handeln und mehr in die Praxis kommen. Dann wird sich da bestimmt auch mehr ergeben. Jetzt wollen wir gemeinsam noch ein bisschen einen Ausblick wagen. Es ist ja ein CMV-Impfstoff in der Phase-3-Studie. Könnte das ein wirklicher Game-Changer für unsere Transplantierten sein? Was wissen Sie dazu oder können Sie uns da ein bisschen was dazu berichten? Weil wir, also unsere Patienten und damit dann auch wir, sind ja oft mitgequält von diesen CMV-Infektionen, die die Patienten wirklich, außerordentlich beeinträchtigen können.
Ja, also ich bin sehr gespannt, was aus den aktuellen Studien wird. Die CMV-Impfung ist ja ein ganz altes Thema. Da haben wir ja vor 20 Jahren schon drüber geredet und haben schon gehofft, dass das lästige und gefährliche CMV-Thema aus der Transplantation irgendwann verschwinden wird. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber diesmal dürfen wir, glaube ich, wirklich hoffen. Denn durch die Erfahrung mit der Corona-Pandemie und die Erstellung der mRNA-Impfstoffe gibt es jetzt eine erprobte und neue Technologie für den Impfstoff. Und daraus ist jetzt schon ein Impfstoff entstanden, der wirklich hoffen lässt. Der ist jetzt in Phase-3-Studien. Ich glaube, im Moment ist der noch ausschließlich bei gesunden Frauen im Einsatz. Da wird jetzt geschaut, wie der Effekt ist. Ich gehe davon aus, dass der Einsatz im Bereich der chronischen Niereninsuffizienz und der Transplantation sobald folgen wird, sobald diese Studien erfolgreich sind. Und ich glaube, diesmal haben wir wirklich eine Chance, während das all die Jahre nicht geklappt hat.
Ja, das wäre wirklich
hilfreich, kann man sagen. Ne? Also ich glaube, es gibt ja eine ganze Reihe von Erkrankungen, wo man die Hoffnung hat, dass man vielleicht weniger mit Antibiotika und mehr mit Impfschutz arbeiten kann. Ich glaube, das würde auch natürlich helfen, in die Zukunft hinein an der einen oder anderen Stelle Resistenzen vermindern oder zu verhindern. Und unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, ist es sicherlich wichtig, dass da die Forschung auch weiterkommt und wir neue, moderne Impfstoffe bekommen, die es uns leichter machen und eben auch in der Verträglichkeit gut funktionieren für die Patientinnen und Patienten. Ja.
Definitiv. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir stecken sehr viel Geld in die CMV-Prävention nach der Transplantation. Und die verwendeten Medikamente haben ja auch Nebenwirkungen. Das ist nicht ganz harmlos. Und wenn das wegfiele, wäre das ein sehr großer Erfolg.
Gut, ja, damit haben wir eigentlich heute einmal das Thema Impfungen bei chronisch Nierenkranken in allen Facetten, glaube ich, zumindest angerissen. Ich glaube, da ist nicht genug Zeit, um auch infektionsspezifisch in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, wir haben schon den Eindruck gewonnen, dass es darauf ankommt, die Patientinnen und Patienten zu impfen. Und man kann ja einfach auch nochmal betonen, dass gerade Impfempfehlungen der STIKO und all das, worüber wir eigentlich heute gesprochen haben, sind ja explizite Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, immer eine strenge Nutzen-Risiko-Abwägung unterlaufen. Und das haben wir ja auch während der Covid-Pandemie gesehen, wo man immer dachte, naja, ist doch jetzt selbstverständlich, dass da die Impfung kommen muss. Und die STIKO hat sich eben schwer getan, weil die Datenbasis nicht da ist und das für andere Situationen eben durchaus gegeben ist. Das, glaube ich, haben wir heute eindrucksvoll gehört. Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ein ganz wichtiges Thema. Und wir hoffen natürlich, dass wir in den Herbst hinein viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch Patientinnen und Patienten motivieren können, gerade jetzt dann die anstehenden Schutzimpfungen wirklich wahrzunehmen, durchzuführen und eben damit wirklich Leben zu retten.
Und vielleicht auch, dass wir uns bei einer der Kommissionstreffen wiedersehen. In dem Sinne auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank und bis bald.
Vielen Dank und bis bald.
Danke.
Tschüss. Tschüss.